Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Hello, hello, hello. Willkommen alle miteinander zu einer neuen Folge Ruhestörung inmitten dieses wankelmütigen Aprils. Ich hoffe, ihr seid alle halbwegs auf Kurs zwischen Weltschmerz, Frühlingserwachen und all den anderen vielen Dingen, die einem das Leben schöner oder auch unschönerweise gerade so vor die Füße wirft. Und zu sagen, dass mir meine heutige Gästin vor die Füße geworfen worden wäre, wäre nicht nur despektierlich, sondern auch völliger Blödsinn. Aber sie ist auf jeden Fall schon mal jemand, über die man derzeit des Öfteren mal stolpern kann. Denn spätestens seit ihrem Debütalbum, das Anfang des Jahres herausgekommen ist, hört, sieht und liest man schon nicht selten von ihr. Zu Recht. Die Platte ist definitiv aufmerkenswert, lässt Herzen für wavige Gitarren, hypnotisch diffizile Melodien und stoische Drums höher schlagen. Und deshalb habe ich sie mir heute auch hier zur Ruhestörung eingeladen, um sie natürlich besser kennenzulernen und euch vorzustellen. Die Rede ist von Christine Nichols. Schauen wir doch mal, welche Geschichten hinter dieser Dame stecken und natürlich auch welche Musik. Bevor wir allerdings in das erste Stück hineinhören, die obligatorische, aber deshalb keineswegs an Dringlichkeit verlierende Bemerkung: Wenn ihr diesen Podcast und die hierhin eingeladenen KünstlerInnen unterstützen wollt, dann verschafft beidem mehr Reichweite, indem ihr Ruhestörung beispielsweise abonniert, freundlich bewertet oder möglichst ungenuschelt via stiller Post weiterempfehlt. Herzlichen Dank dafür schon mal vorab. Und nun zu Christine Nichols und ihrer Musik. Ich bin Leonie Möhring im Übrigen und das hier der Song I Am Fine. Debütplatte von der in Berlin lebenden Musikerin Christine Nichols. Und ob diese Befindensbekundung stimmt, habe ich sie gleich mal zu Beginn unseres Gesprächs gefragt.
Das ist eine schöne Frage. Und es ist eine schöne Frage, weil ich mich ernst gemeint fühle und ich so abgebügelt bin. Hey, na, wie geht's? Und jetzt geh mal zur Tagesordnung über. Ich glaube, mir geht's gut gerade. Ich habe wenig ruhige Momente der Zeit zum Nachspüren, wie es sich wirklich anfühlt. Aber das, was mir passiert, fühlt sich erstmal durchgehend positiv gerade an. Und das ist schön.
Finde ich ja eine wirklich gute und sehr reflektierte Antwort. Denn wie es manchmal so ist, da reihen sich die Ereignisse wie Dominosteine aneinander und es fehlt einfach die Zeit zu einer differenzierten Innenschau. Und bei Christine dürfte es an Ereignisreichtum nun wirklich nicht gerade mangeln.
Es ist viel los, aber es sind alles schöne Sachen, die passieren gerade. Es ist nicht ein Tag gewesen, wo ich dachte, ich bin jetzt genervt oder das wird mir zu viel oder keine Ahnung, sondern im Gegenteil, das passiert gerade. Es ist ein bisschen wie Kindergeburtstag oder Kirmes oder so, dass man vor lauter Fahrgeschäften und Karussells und Riesenrad gar nicht genau weiß, wo man jetzt zuerst reinsteigen soll, aber am Ende macht man es dann alles und es macht Spaß.
Und was steckt aber ganz konkret hinter diesem Gefühl, das zu so viel Tatendrang anregt? Also womit hat sie sich denn die letzten Tage zum Beispiel jetzt beschäftigt? Beziehungsweise wie sahen die letzten vergangenen Tage für sie aus?
Ich habe natürlich meinen Alltag gemacht. Ich stehe morgens auf, irgendwie versuche Sport zu machen, weil irgendwie mir das ganz gut hilft, so mit einem Serotoninausgleich in meinem Gehirn. Und dann werden Mails gemacht, dann werden Termine gemacht, dann wird koordiniert. Ehrlich gesagt, den halben Tag koordiniere ich irgendwie meine 8 Leben, die ich habe. Dann versuche ich mich um meine neuen Songs zu kümmern. Ich bin im Studio, ich schreibe mit Stefan weiter. Ich bereite Castings vor und parallel gehe ich auch noch damit um, dass irgendwie ein Krieg auf der Welt herrscht, was ich einfach überhaupt nicht gut abgeschüttelt kriege. Und frage mich, was man machen kann und schwanke immer zwischen, ich fühle mich wahnsinnig ohnmächtig und was kann ich noch spenden, wie viel Geld habe ich noch über für irgendwas und was soll ich tun und das sind eine Menge Gedanken, das ist ganz seltsam. Ich fühle mich eigentlich, wie gesagt, wie eben schon beschrieben, wie auf Rummel- oder Kindergeburtstag und gleichzeitig geht die Welt unter und wirklich richtig unter gerade und das ist gerade los.
Ja, das ist leider gerade los. Und genau dieser Widerspruch zwischen der düsteren Katastrophe, die seit Anfang März im Osten tobt, und den fröhlichen Forsythien, die stoisch die Frühlingsstimmung in der Stadt vorantreiben, muss man irgendwie innerlich auspendeln. Gut, wenn man da viel zu tun hat. Das löst natürlich kein Problem, hilft aber bei der zeitweiligen Zerstreuung und vor dem lähmenden Gefühl der Ohnmacht, das sich hin und wieder einstellen kann. Und wie eben schon angedeutet, mangelt es Christine in ihren 8 Leben nicht an Beschäftigung. Sie ist nämlich neben Mensch und Musikerin auch noch Sprecherin und Schauspielerin für Theater, Film und Fernsehen. Das kann man auch gut in ihrem Wikipedia-Artikel nachlesen. Und ich hatte das bei Ruhestörung hier schon mal irgendwann, ich glaube mit Fatoni. Wikipedia-Artikel sind ja irgendwie immer eine etwas seltsame Angelegenheit. Wer schreibt die eigentlich? Ist die große Frage. Weiß Christine da zufällig mal ein bisschen mehr, wer zum Beispiel jetzt ihren Artikel über sie geschrieben hat?
Keine Ahnung, wirklich. Shit you not, plötzlich war der Artikel da und der war auch falsch. Und ich habe immerhin irgendwie das hinbekommen, über E-Mails und Umwege Wikipedia zu sagen, Leute, bitte prüft das mal, weil da sind auch falsche Sachen einfach drin. Die wurden dann Gott sei Dank rausgenommen, aber irgendwann, ich habe auch keinen Bock mehr, jeden dritten Tag zu gucken, was der Dude, der irgendwie meinen Wikipedia-Artikel schreibt, da reinstellt. Der ist wirsch, ich weiß nicht, wer das macht. Ich weiß noch nicht, wer Zeit hat und Bock hat, über mich einen Wikipedia-Artikel zu schreiben. Also meine Mutter war es nicht, auf jeden Fall. Das wäre das Einzige, wo ich noch da denken würde, okay, wenn Mama das macht, dann ist okay, aber weiß ich nicht, irgendwer Fremdes.
Ja, ist schon ein bisschen creepy. Ich war es auf jeden Fall auch nicht und ich finde dieses Hobby auch ein bisschen absurd. Zumal die Sachen, die da stehen, ja wenigstens so gut recherchiert werden sollten, dass sie auch der Wahrheit entsprechen. Aber mit den Fakten ist es da zuweilen wie mit den hochgeladenen Bildern, die sind mitunter völlig random.
Eben, es sind auch immer, also meistens Bilder, die gar nicht so gut sind, wo Leute selber auch irgendwie so von Pressekonferenzen, so bei so Hollywood-Stars, wo sie so zur Seite gucken und so ins Gesicht shiny ist und so. Man denkt sich immer so, wie viel Zeit muss dieser Uwe gehabt haben oder diese Brigitte oder ich weiß es nicht, damit die sich jemanden, der gar nicht bekannt ist wie ich, rauspicken und darüber schreiben und recherchieren, wo ich herkomme und dass ich irgendwie im Kinderzirkus war. Und ich denke mir so, woher wisst ihr das?
Tja, lieber Uwe, liebe Brigitte, solltet ihr zuhören und Licht ins Dunkel bringen können, meldet euch sehr gern. Aber zurück zu Christine. Und die hat ja gerade ein gutes Stichwort gegeben. Kinderzirkus. Bei Wikipedia steht, Zitat, Christine Nichols wuchs in Spanien auf und begann im Alter von 4 Jahren mit einer Ballettausbildung und trat später in einem Kinderzirkus auf. Stimmt das denn wenigstens genau so? Und wenn ja, wie sah das denn da aus?
Das muss man dazu sagen, das war ein Kinderzirkus in Minden im Anne-Frank-Haus. Einfach so ein Jugendzentrum, wo ich dann meine Sommer verbracht habe. Und da konnte man ganz viel machen, von Pantomime und Schwarzlicht und selber Masken bauen. Ich habe eigentlich am liebsten die Masken gebastelt und war gar nicht gerne im Vordergrund, bis hin zu Seiltanz, alles Mögliche. Das hat einfach Spaß gemacht, mit anderen Kindern da zu sein. Und deshalb habe ich gar nicht so in Erinnerung, dass man auf eine Aufführung hingearbeitet hätte, sondern einfach, wir waren da alle zusammen. Das ging halt über ein paar Jahre und das war irgendwie schön. Und irgendwann kamen am Ende halt Leute.
Und hat das auch irgendetwas damit zu tun, dass in ihrer Schauspielerin-Setcard, ja, ich habe ein bisschen recherchiert, als besondere Fähigkeit Clownerie aufgeführt ist? Oder wo kommt das nun wieder her?
Ja, im Rahmen meines Studiums musste man noch zusätzliche Kurse besuchen. Also nicht nur die normalen Kurse wie Sprechen, Spielen, Fechten, keine Ahnung, sondern du musstest halt, um auf eine gewisse Stundenzahl zu kommen, damit du dein Semester irgendwie bestehst, noch 50 extra Stunden machen. Und da konnte man halt, keine Ahnung, von Russisch lernen bis Ponyreiten bis Bogenschießen, alles Mögliche machen, was ich auch gemacht habe, also Bogenschießen. Und dann gab es halt einen Clownskurs. Und mit dem Clownskurs hat man locker mal 30 Stunden vollgekriegt. Und ich dachte, ja, why not? Und irgendwie Schauspiel, Theater, die Geschichte dahinter hat mich natürlich interessiert. Und dann habe ich da mal, geguckt. Dann habe ich einen Clownskurs gemacht. Also ich habe es wirklich auch ein paar Sachen mitnehmen können. Also das kann man dann transportieren. Und das ist auch kein alberner Quatsch, sondern das ist eigentlich total schlaue Charakterarbeit und Rollenbildung.
Also nischt mit nur plumpen großen Schuhen und der spritzenden Blume am Revers. Aber ich kann mir das auch ziemlich gut vorstellen. Gerade wenn man an all die tragikomischen Clowns und Pantomimen wie, keine Ahnung, Marcel Marceau zum Beispiel denkt. Das war ja Kunst und nicht einfach nur Klamauk. Christine Nickels machte sich jedenfalls also nach ihrem Abitur in Nordrhein-Westfalen auf nach Berlin und absolvierte dort die Schauspielschule Ernst Busch. Eine der Kaderschmieden für aufstrebende Theater- und Filmtalente, kann man schon sagen. Und stand dann auch erstmal vor allem für diverse Theater wie das Berliner Ensemble zum Beispiel auf der Bühne. Und das, obwohl die Bühne eigentlich nicht gerade der Ort war, an den es sie schon zu Zeiten ihrer Kindheit immer stark gezogen hätte. Im Gegenteil.
Nee, überhaupt nicht. Ich habe einfach früh angefangen. Und ich weiß, dass meine Mutter mich zum Ballett gesteckt hat, weil ich einen Haltungsschaden hatte und einen schweren Hüftschaden als Kind. Und ich fand es eigentlich immer richtig schlimm, da zu stehen mit 4 Jahren schon und Beinchen hoch, Beinchen runter und so. Und das habe ich ja echt lange gemacht. Das fand ich echt schrecklich. Und ich war ziemlich schüchtern, ehrlich gesagt, bis vor wenigen Jahren und habe dann die Bühne, die Schauspielausbildung, das Schauspielstudium dazu benutzt, dagegen anzugehen und dagegen anzukämpfen. Und das ist mir selbst auf dieser Schule oder dieser Uni gar nicht so gut gelungen, sondern erst viel später, als ich mich frei gemacht habe von den ganzen Dogmen, die in diesem Business quasi Theater herrschen, und diesen Hierarchien und halt einfach angefangen habe, Musik zu machen. Und seitdem geht's mir psychisch um einiges besser.
Ein sehr unkonventioneller Weg, finde ich. Also genau da beruflich hinzugehen, wo es einem oder einer wehtut, beziehungsweise möglichst unangenehm ist. Aber gut, wenn man für sich differenzieren kann, dass da vor allem eine irrationale Angst einen zurückhält, irgendetwas Bestimmtes zu machen, dann tut man ja auf jeden Fall gut daran, sich dieser zu stellen. Denn Angst ist ja nun, wie man weiß vielleicht, selten eine gute Beraterin. Muss man aber eben auch erstmal schaffen, die zu überwinden.
Ich habe Todesängste gehabt und ich habe auch anfangs bei Dreharbeiten, ich dachte, ich schaffe das nicht, ich überlebe das nicht. So, ne? Ich hatte wirklich immer Schiss. Und es ist natürlich so, dass ich nicht immer nur schüchtern bin oder nicht immer nur extrovertiert. Ich glaube, kein Mensch ist immer nur irgendwie crazy outgoing oder total für sich selber. So, ich glaube, ein Mittelding ist der Fall. Und was mir immer Spaß gemacht hat oder warum ich gerne irgendwie Bühne mochte, ist, zum einen musste ich da nicht ich selber sein, sondern durfte halt irgendwie das Kirchen von Heilbronn oder Schieß mich tot sein. Und zum anderen habe ich da irgendwie immer eine Verbindung gespürt. Also entweder mit meinem Gegenüber, auch wenn ich mit dem vielleicht nicht viel zu tun hatte oder wir nicht jeden Abend trinken waren oder keine Ahnung, keine Freunde waren, hat man sich verbunden, aber auch mit dem Publikum. Und es ist ganz schräg und es ist ein ganz sicherer Schutzraum dann für mich geworden, der zwar immer noch mit Angst belastet ist oder war auf jeden Fall eine ganze Weile, aber das war irgendwie ein sicherer Raum und da konnte ich einfach ganz gut ich sein und das hat mir sehr geholfen, meine Unsicherheiten abzulegen. Und mittlerweile hat sich viel getan. Ich bin 35, aber ich habe einfach gerne mich verbunden mit Leuten.
Voll gut. Und auch bewundernswert, muss ich sagen. Wobei man sich, glaube ich, generell umschauen würde, wenn man wüsste, wer alles mit welchen Issues, mit welchen Ängsten tagtäglich zu kämpfen hat, auch wenn es äußerlich überhaupt nicht den Anschein macht. Aber anstrengend ist das mit Sicherheit.
Es war mega anstrengend und irgendwie, ich glaube, das Anstrengendste daran war ich selber. Abgesehen davon, dass die Strukturen an der Schauspielschule wirklich sehr, sehr, sehr veraltet und patriarchalisch sind, war ich das eigentlich selber. Also ich sag mal, also meistens, ich sehe das so, meistens bin ich mein eigenes Problem. Also ich bringe mich ja mit, ich bringe ja irgendwie meine Reaktion mit. Es ist ja oft, wie ich auf Dinge reagiere und wie ich mit Dingen umgehe, was es dann für mich irgendwie schwer macht oder nicht schwer. Und ich habe einfach irrsinnig lange gearbeitet an mir, bis ich jetzt mittlerweile sagen kann, ich glaube, ich bin okay. Und ich glaube, ich kann auch mal eine Scheibe Brot essen, ohne dass ich mich vor den Zug werfen möchte, weil ich ja sehr dünn sein muss und sowas. Also We've come a long way. Und wie gesagt, es ist nicht so, da war ich so, jetzt bin ich so, weil ich man ist ja nie nur schwarz-weiß, man kann ja nie irgendwie nur in zwei Polen messen. Und es gibt doch immer noch Tage, wo ich denke, boah, scheiße, ich habe Schiss vor dem Dreh oder scheiße, ich habe Schiss vor der Theateraufführung. Ich hab Angst, ins Studio zu gehen, weil ich Angst habe, nachher meine eigene Stimme oder meine eigene Gitarre auf dem Band zu hören, weil wenn ich das jetzt verkacke, oh Mann, ich habe so halt, jetzt muss es aber sitzen. Klar, so, es gibt immer noch Tage, wo ich auch denke, ich pack das nicht. Aber dann in der letzten Zeit ist es doch ganz schön. Und irgendwie mag ich mich. Und manchmal ist mir klar auch egal, was Leute sagen, ey, ohne Scheiß.
Tja, und wenn man da hinkommen will, heißt es auf jeden Fall erstmal take a risk. Musik war auch wieder gewissermaßen so ein Wagnis, das Christine Nichols eingegangen ist. Erst zusammen mit ihrer einstigen Elektro-Punk-Formation Prada Meinhof, die man vielleicht noch von Songs wie diesem hier kennt. Ein Auszug aus Stress von Prada Meinhof. Und nun ist sie, ja, wie gesagt, seit letztem Jahr solo unterwegs. Kurioserweise war Prada Meinhof, die 2018 ihr erstes und einziges Album veröffentlichten, tatsächlich dann aber auch der Moment, in dem Christine Nichols auch musikalisch erstmalig in Erscheinung trat. Ist ja eigentlich relativ spät. Oder hat sie schon vorher mal Musik gemacht?
Das war der Anstoß. Mich hat auf einer Probe mal jemand gefragt, was würdest du denn jetzt machen, wenn du nicht hier wärst? Und ich so im Scheiß, dann würde ich Musik machen, wäre ich jetzt irgendwie Rockstar, lol, wirklich in so einer Scherzlaune. Und dann habe ich kurz mal darüber nachgedacht und dachte, warum mache ich eigentlich, also Rockstar natürlich nicht, aber warum mache ich nicht eigentlich Musik? Und dann ging das sehr, sehr schnell. Die Geschichte ist ja auch irgendwie, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, ratzfatz kennengelernt, ratzfatz gesigned und dies und das und Ananas, Ratzfatz-Album und dann ist das auch schnell verblüht, so, weil es einfach zu schnell war, glaube ich, und nicht wachsen konnte. Aber vorher habe ich keine Musik gemacht. War nur Fan, bin ich ja immer noch.
Und wovon war sie da so Fan? Beziehungsweise was würde sie denn vielleicht sagen, was war ihr erster richtiger Zugang zur Musik? Kleiner Spoiler vorweg. Es hat passenderweise auch etwas mit Film zu tun.
Meine Eltern hatten Videotheken in Ostwestfalen-Lippe, wo ich auch geboren bin, wo auch so eine englische Besatzerzone war und die Kasernen noch waren und so. Und da haben wir halt auch gewohnt in der Gegend. Und da war immer schon so viel mit Medien. Also ich bin ja 86 geboren, Ende 86, und da hatten wir halt einfach schon einen großen Fernseher und viele VHS-Kassetten und dadurch kam ich erstmal über Filmmusik ganz viel rein. Ich weiß auch noch, mein Vater hatte eine Schallplatte von Spiel mir das Lied vom Tod irgendwo da. Der hatte auch viele Schallplatten und so kam das so langsam. Blues Brothers habe ich als Kind gehört und dann irgendwann wurde, also meine erste Platte, nachdem ich irgendwie auch, natürlich, ich fand die Kellys auch gut früher, ich fand die Hansons gut, ich fand Tic Tac Toe gut, die Spice Girls, so, ich, you name it, so, ich fand es echt, echt stark. Und dann meine erste CD war von No Doubt, Don't Speak. Habe ich mir selber geholt und hatte dann meinen CD-Player, erstmal Kassettenrekorder und meinen Walkman, dann meinen Discman immer dabei. Irgendwann war er sogar shockproof. Und ich fand Musik immer toll. Immer. Mini-Playback-Show, hör auf. Ich wollte unbedingt dahin. Und die haben mich nicht genommen. Zweimal habe ich mich beworben, verstehst du? Und die haben mich nicht genommen.
Playback-Show. Wer wollte nicht in die Schauberkugel und mit aufgeklebtem Bart Freddie Mercury oder blonder Mähnenperücke Bonnie Tyler sein? Ich persönlich wäre vermutlich damals, wenn überhaupt, mit meiner grandios guten, sowohl aus Jungen als auch Mädchen bestehenden Backstreet Boys Grundschulgruppe dort aufgetreten. Hat aber leider nie geklappt, vielleicht aber auch glücklicherweise. Ihr könnt natürlich gerne mal Tipps abgeben, welchen Becky ich verkörpert hätte. Aber interessanter ist es natürlich zu erfahren, als was oder als wer Christine denn dorthin gegangen wäre. Weiß sie das noch?
Klar, wir haben uns erst beworben als Tic-Tac-Toe mit Funky und dann haben die halt gesagt, ich weiß nur, dass ich selber, das ist auch so schräg, und obwohl ich super schüchtern war, aber ich hatte einfach so Bock drauf, das zu machen. Und ich weiß noch, wie ich mit 8 Jahren das Telefon in die Hand genommen habe, geguckt habe, Ende Moll und in Köln angerufen habe und meinte, können wir uns bitte bewerben? So. Ich das einfach wollte, keine Ahnung. Und das ging nicht. Und dann mit den Spice Girls natürlich. Aber da wurden wir dann auch nicht genommen. Und da habe ich schon sehr früh gelernt, mit Ablehnung umzugehen. Hey!
Damals sicher schlimm, aus heutiger Sicht vielleicht verwindbar. Und was war dann aber ihr tatsächlich allererstes Konzert?
Ich glaube, das war die Kelly Family, auch in der Tat in der Seidenstickerhalle. Also mit 8, glaube ich. Und dadurch, dass ich ja dann aber auf Mallorca aufgewachsen bin und wir in der Nähe von El Arenal gewohnt haben und ich da viel war, war halt Schlager auch immer, ne? Also diese Utz-Utz-Mucke und das war halt ganz normal. Also Jürgen Drews ist irgendwie 8-mal am Tag an unserem Haus mit Ramona vorbeigefahren und das war Micky Krause und so, die kenne ich alle von früher. Es ist total absurd, aber ja. Das ist total schräg, ich weiß. Aber für mich war das ganz normal halt, ne? Dann ging es weiter, also die ersten Konzerte, die mich dann extrem beeinflusst haben, wo ich dachte, okay, das ist jetzt nicht was vielleicht die Eltern einem zeigen oder weil man halt auf Malle wohnt, irgendwie mitkriegt, als ich dann wieder in Deutschland gelebt habe, sogar mit 13 war das, da war ich auf einer Hip-Hop-Jam und da habe ich ERG gesehen und ich bin ja großer Hip-Hop-Fan, bin mit 12, 13 da wirklich krass Fangirl geworden und dann, was gab es denn noch, Nico Suave, Sammy Deluxe damals noch, Too Strong, die ganzen Sachen so und natürlich 1-2, obwohl ich die leider nie live gesehen habe. Aber das ging dann so los. Auch Casper habe ich früher gesehen, als er noch Englisch gerappt hat, bevor er Not Now Not Ever gegründet hat, die ja auch alle aus der gleichen Gegend kommen, also wie ich. Und ja, im Jugendzentrum dann halt Hip-Hop, ne? Also das war dann so, wie ich dachte, alles klar, hab's gefunden, Leute, that's me.
Nun ja, das, denke ich, könnte man getrost als dieses so gern angesprochene bunte Potpourri bezeichnen. Nun macht es aber schon den Anschein, als dass Christine Nichols immer ziemlich geradlinig auf ihrem Weg als Schauspielerin und Musikerin zugegangen ist. Gab es denn aber vielleicht auch mal andere Pläne oder Vorstellungen?
Klar, natürlich, auf jeden Fall. Also ich kann mir immer noch vorstellen, viele andere Sachen zu sein als das, was ich jetzt mache oder arbeite oder auch dadurch irgendwie bin. Ich wollte ganz lange Medizin machen. Ich wollte gerne Ärztin werden eigentlich, auch aus einem familiären Hintergrund. Und ich habe aber, weil es mir so schwer fiel, als ich wieder nach Deutschland kam und halt auch nicht wirklich gut Deutsch konnte und nicht gut Deutsch schreiben konnte und das echt ein absoluter Horror war. Ich saß nur beim Studienkreis und das Abi ist mir schwer gefallen, Bücher sind mir schwer gefallen und deswegen habe ich dann gesagt, ich will eigentlich jetzt keine Bücher mehr sehen, bitte. Und habe mich dann gegen ein Studium, also ein normales Studium sozusagen entschieden. Und ja, aber klar, also ich, Krankenschwester, alles in die Richtung hätte ich total gerne gemacht. Irgendwann dachte ich mal, Sozialpädagogik, sich kümmern gerne. So, das mag ich. Und das schließe ich auch nicht aus. Und wenn ich irgendwann, weil Studieren ist ja sehr teuer, sehr, sehr reich sein sollte, mache ich es wie Maria Furtwängler und werde nach Frau Dr. Nichols. Aber klar, also ich schließe das gar nicht aus. Ich weiß auch nicht, was in 10 Jahren ist. Ob ich dann irgendwie sage, ich habe jetzt total Lust, nur noch auf dem Biobauernhof Gemüse anzubauen. Keine Ahnung. So, ich bin ja vieles, nicht nur Musikerin oder Schauspielerin.
So ist es. Wie jeder und jede von uns ist man vielleicht in Summe eins, also im besten Fall, und besteht aber doch aus vielen verschiedenen Facetten und Ichs. Ich meine, dazu muss man sich nur mal selbst beim Telefonat mit seinem Vater, dem besten Freund oder der Chefin zuhören. Dann merkt man das relativ schnell. Anyway, beim Schauspielern kann man dann aber neben seiner eigenen Persönlichkeit auch nochmal jemand ganz anderes sein, beziehungsweise es zumindest versuchen. Hatte Christine denn bisher schon mal eine Rolle, die ihr vielleicht besonders am Herzen lag? Oder kann und darf man da vielleicht gar nicht so wirklich große Unterschiede machen, sobald man einen Job annimmt?
Ich kann dir gar nicht sagen, was ich am besten fand. Natürlich liegt mir All You Need total am Herzen, weil mir diese Serie am Herzen liegt, weil es die erste schwule respektive LGBTIQ+ Serie in den Öffentlich-Rechtlichen ist und das 20 Jahre nach England jetzt auch mal freundlicherweise in Deutschland angekommen ist und zur Normalisierung des ganzen Themas irgendwie beiträgt, zur gesamtgesellschaftlichen. Deswegen ist mir meine Rolle da natürlich, also natürlich im Moment, auch weil es gerade das ist, was bei mir aktuell die ganze Zeit auf dem Tisch ist, sehr wichtig. Aber jede Rolle ist, also spiele ich mit der gleichen Liebe. Also wenn es irgendwie ein halber Drehtag ist oder drei Sätze oder ob es irgendwie eine durchgehende Rolle ist für 30 Tage, die sind alle anders. Ich liebe die alle. So. Ich liebe die einfach, weil das ist, ich muss die lieben, auch wenn es die Bösewichte sind, weil sonst kann ich es lassen. So, also meine Rolle ist mein bester Freund, wenn ich im Theater bin und arbeite, und we take it from there. Das war ein guter Tipp, der mir mal gegeben worden ist von einer Schauspiellehrerin. Weil wenn du, also ich will jetzt auch keine Ratschläge, das ist auch nur wirklich mal eine sehr subjektive Perspektive, aber wenn du halt eine Rolle hast, wo du denkst, oh, die ist ja irgendwie blöd und die ist langweilig oder weiß ich auch nicht oder pff, lame, langweilige Texte, ja, ist aber dein Job, die dann halt lebendig zu machen. So. Darf man nicht prätentiös sein. So. Ich bin sehr vieles und ich bin manchmal auch eitel, aber ich bin nicht prätentiös. Und dann liebt man die, dann lernt man die zu lieben, dann holt man sich die ran, mal mehr mühevoll, mal weniger mühevoll, und dann macht man da seine Arbeit und wird dieser Rolle gerecht. Und da sind Eitelkeiten ehrlich gesagt viel am Platz.
Anders geht's vermutlich auch gar nicht, weil man vermutlich auch als eben ja Zuschauerin spüren oder sehen würde, wenn eine Schauspielerin, ein Schauspieler die eigene Rolle nicht leiden kann und deshalb nur halbherzig ausführt. Es ist halt im Endeffekt auch nicht nur eine künstlerische, transzendentale Berufung, sondern auch ein schlichter Job manchmal, den man zu erfüllen hat. Dabei klingt es ja in manchen Ohren immer noch so ein wenig verwegen, wenn nicht sogar fast schon glamourös, wenn man hört, dass eine Person Schauspielerin oder Musikerin ist und damit auch ihren Lebensunterhalt bestreitet. In der Realität hat das mit Glamour allerdings nur für die wenigsten zu tun, denn das Pflaster, auf dem man sich behaupten muss, ist ziemlich hart. Warum hat sich Christine aber dennoch nie zum Beispiel für eine feste Anstellung entschieden? Am Theater beispielsweise. Immerhin wäre das zumindest eine der wenigen halbwegs sicheren Bänke, wenn es um ein regelmäßiges Einkommen geht. Warum entschied sie sich immer für, wenn man das mal so pathetisch sagen will, die Freiheit und gegen die Sicherheit? Auch wenn das zum Teil eben hieß, existenziell auf dem Zahnfleisch zu krauchen.
Starke Frage. Finde ich eine total gute Frage. Ich habe tatsächlich ein Angebot bekommen damals nach unserem Intendantenvorspiel, so einer wirklich Druckveranstaltung, wo du dann halt alles präsentierst, was du hast. Da kommen Intendanten, CasterInnen und so weiter. Und dann lieferst du entweder ab und wirst genommen oder nicht. Ciao. So. Also wirklich Albtraum. Und da habe ich auch 1, 2, 3 Angebote bekommen, wo ich aber, das was Städte waren, wo ich dachte, da will ich irgendwie nicht tot über dem Zaun hängen. Und irgendwie dachte, da geht noch was. Also ich wusste einfach, das habe ich immer schon gehabt. Ich hatte immer schon Gespür dafür, was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich. Und auch wenn ich lange in Situationen war, in denen ich unglücklich war, wusste ich immerhin, ich bin unglücklich, das dauert jetzt so und so lange, ich will das irgendwie ändern, mal gucken wie. So. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Und dann habe ich mich irgendwie über Wasser gehalten, jahrelang mit kleineren Sachen. Also ich war ja auch am BE als Gast und so und habe dann hier gespielt, da gespielt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das war teilweise echt krass. Und ich habe irgendwie kurz vor Corona noch gedacht, leck mich aller Marsch, ich mach das nicht mehr. So, da ging ja irgendwie meine erste Band so ungefähr in die Brüche. Ich dachte halt, ich mach das nicht mehr, ich schaff das auch nicht mehr. Also kräftemäßig, ne, seelisch. Und habe schon überlegt, irgendwie studiere ich jetzt was und so. Und dann plötzlich, es ist halt der Klassiker. Wenn du dann sagst, so, ich brauche das nicht, ich gebe das ab, das ist jetzt hier nicht mehr meine Baustelle, ich mache was anderes, dann kommt's. Und dann kamen halt Jobs rein, Theaterstücke rein, Musik für Theaterstücke machen, neue, mein Produzent und so weiter. Und dann lief's halt. Aber es war wirklich der Nullpunkt vor ein paar Jahren, wo ich dachte, ich kann auch nicht mehr kellnern. Ich habe jahrelang gekellnert nebenbei auch. Ne? Also für nicht so viel Geld. Ich meine, man weiß ja, was man da verdient. So. noch in meinen 30ern. So, ich habe auch noch irgendwie mit 30 meine Mama angerufen und meinte, Mama, ich kann's mal Geld leihen, ich brauche Geld für Miete. So. Also glamorous, manchmal ja, voll cool und manchmal halt nicht. So wie es Leben ist.
Ihrem ersten Solo-Release 7,04 €. Ein Song, der in genau der eben von ihr beschriebenen Tiefpunktstimmung entstanden ist, kurz bevor alles wieder ordentlich Fahrt bei Christine Nichols aufgenommen hat. Doch der fast schon zynische Lottogewinn, den es im Übrigen wirklich gab, war erstmal nur noch das vergorene Sahnehäubchen auf ihrer damaligen Lage, hat sie mir erzählt.
Ja. Also den Song habe ich in der Tat nach einem Abend geschrieben, bevor eigentlich klar war, dass es ein Album überhaupt geben soll. Ne? Ich habe ja, wie gesagt, auch gar nicht geplant, jetzt ein cooles Album zu machen. Ich mache das jetzt mal gerade, sondern das ist ja, hat sich ja alles so ganz organisch entwickelt. Und es war ein Abend, wo ich mit einem Regisseur da saß. Und es war ein furchtbarer Abend und er erzählte mir den ganzen Abend, ich saß da mit einer Freundin zusammen, wir beide nicht viel Kohle, und erzählte mir den ganzen Abend von seinen Problemen und sein Porsche hier und seine fette Produktion ist ja jetzt in L.A. und bla. Und ich saß da nur die ganze Zeit und dachte, Junge, was ist bei dir eigentlich los? Ey, hackt's oder was? Also, und dann dachte ich, war ich halt sauer. Und dann habe ich den Song geschrieben. Ich habe es auch so gemeint. Alles, was ich sage.
Na, verständlich. Aber wirklich alles? Also auch das eben angeklungene und eigentlich ja so verpönte F-Wort. Warum diese Wortwahl?
Weil ich sauer war. Und weil ich glaube, also erstmal wurde ich in meinem Leben schon so oft damit beleidigt und Fotze genannt, dass ich, und das triggert mich immer noch total, weil das natürlich furchtbar ist, sowas zu hören. Und ich habe mir das Wort zurückgenommen. Ich will nicht mehr davor Angst haben und deswegen nehme ich mir das jetzt. So, das ist jetzt meins. Und dann, wenn ich das sage, dann nimmt mir das den Schrecken. Und deshalb war ich sauer. Und das ist auch ein schön plosives Wort, Fotze. Sondern ich war richtig sauer. So. Und da habe ich mir, glaube ich, einfach ein Stück Macht oder Selbstermächtigung zurückgenommen, was mir an diesem Abend abgesprochen worden ist.
Na gut, fair enough. Ich bin zwar auch große Freundin von Worten, die phonetisch genau das hergeben, was man auch vermitteln will, wie wabbelig zum Beispiel oder was weiß ich, spacken, aber sogenannte Kraftausdrücke waren persönlich noch nie so ganz meine Tasse Tee. Wie dem auch sei, auf jeden Fall kann ich mir denken, dass wenn man bilingual wie Christine aufgewachsen ist, man doch bestimmt das eine besser in der einen und das andere vornehmlich in der anderen Sprache ausdrücken kann und will. Oder? Wie ist das bei ihr als Deutsch-Britin? Kann man bestimmte Emotionen besser auf Englisch oder Deutsch ausdrücken?
Ja, komischerweise ja. Je emotionaler, desto englischer. Oder auch wenn es Situationen sind, die mich emotional angehen, gehe ich eher ins Englische, um mich zu schützen. Auch. Also ich hatte neulich ein Bewerbungsgespräch in der Tat bei jemandem und dann habe ich gemerkt plötzlich, wie ich lauter Anglizismen gedroppt habe und dachte so, oh nein, jetzt denken die, du bist irgendwie so eine Mittetante, die irgendwie so voll einen auf lässig macht, aber das ist einfach so bei mir so ein Schutzmechanismus, der dann greift, weil makes me like, you know, like less personable, maybe just a bit distant, sorry, weißt du, so das, ja, natürlich, es greift, ja, also das ist schon emotional verknüpft auf jeden Fall, dass sich da was dreht.
In ihren Songs lässt sie ja beide Sprachen ganz natürlich ineinander fließen, wie zum Beispiel auch in Today I Choose Violence.
Du musst an deinem Körper arbeiten, besonders an deinen Beinen. Du kommst zu tough rüber. Also irgendwie kommst du nicht tough genug rüber. Du übertreibst.
Hey, girl boss!
deutsch zitierten Sätzen, die wir gerade gehört haben, gibt es noch eine ganze Menge mehr in diesem Song. Ein Stück wie eine Zitatesammlung aus der sexistischen Vorhölle hört sich das. In Today I Choose Violence liefert Christine eine Replik auf allerhand Spruchmaterial, die sie im Laufe ihres Lebens von wahnsinnig scharfsinnigen Männern so kassiert hat. In Interviews wird sie natürlich oft darauf angesprochen und wie mir aufgefallen ist, nicht selten mit einem etwas entsetzten Unterton. Dabei frage ich mich allen Ernstes, hat sowas nicht in verschiedensten Varianten und Abwandlungen jede von uns schon mal zu hören bekommen?
Ja, ganz ehrlich, ich höre das, habe das schon öfter auch gehört, auch gerade von Männern irgendwie, dass es hieß, aber das kann ja nicht sein, das ist jetzt schon also das Best-of hier, was die hier... Ich so, nee, ich, also wirklich. Ich war, wann war das, vor 3 Wochen ungefähr, habe ich einen Geburtstag von einer Freundin gefeiert und wir gehen dann, als wir nach Hause wollten, ich und eine andere Freundin vor die Bar und da sind ein paar Jungs und irgendwie kommen wir ins Gespräch und dann ruft der eine immer, du Nutte zu irgendwem anderen. Und ich meinte so, ey, stopp mal, erstmal heißt das Sexarbeiterin und zweitens, warum ist denn das ein Schimpfwort so? Und dann bin ich da reingekommen, bin mit dem so ein bisschen ins Gespräch gegangen. Ich denke mir, ey, schon wieder unbezahlte Care-Arbeit, ne? Echt, fickt euch. Und dann habe ich mit ihm gesprochen und der findet halt auch, dass Nutten degradierenswerte Menschen sind und die machen das ja freiwillig und das alles, wie das in diesem Song ist, so, ne? Und es ging dann noch weiter, ich erspar's dir jetzt, aber wo ich so dachte, das kann nicht wahr sein, die waren 22, 23 Jahre alt, ne? Also nichts mit woke und wir passen alle aufeinander auf und das, die waren nett, die waren ganz freundlich, aber das waren halt deren Werte. Und ich dachte mir so, sag ich denen jetzt, ey, ich habe da mal einen Song geschrieben, hör mal rein, habe ich nicht gemacht, weil ich bin für die steinalt und scheißegal für die. Aber das gibt's halt, ne? Das ist allgegenwärtig. Und nur weil es halt in dem Mikrokosmos oder in der Bubble von einigen Leuten nicht stattfindet, heißt es ja nicht, dass es nicht passiert. Und mir passiert das auch nicht andauernd und nicht jeden Tag 8-mal, dass mir irgendwie Leute sagen, du bist hässlich, du bist dick, du darfst nicht auf eine Bühne. Aber it happened.
Tja, ein weites Feld, über das es sich immer lohnt zu sprechen, aber vielleicht auch nicht immer nur mit Frauen bzw. mit Menschen, die mit derlei Mist behelligt werden, sondern vielleicht auch mal mit denen, die diesen ganzen Brei hervorbringen. Beziehungsweise vielleicht sollten die sich auch einfach mal untereinander miteinander unterhalten, denn wenn fast 75% der Frauen schon mal sexuelle Belästigung in jedweder Form erlebt haben, fragt man sich natürlich, von wem diese ausgeht. Kann ja jetzt nicht nur einer sein. Gut, Christine hofft auf jeden Fall mit ihrem Song auch zum Beispiel schon mal ein bisschen etwas anzustoßen.
Ja, oder vielleicht auch mir einen Song, den ich mag, aber vielleicht auch ein bisschen Dialog auch beschert. Ne? Also ein bisschen, dass Menschen sprechen. Oder selbst wenn irgendwo sich irgendwer, ich habe jemanden aus Polen, einen Mann, der mir geschrieben hat oder auch ein Video geschickt hat auf Instagram, dass er mit seinen Kumpels immer Today I Choose Violence hört. Und ich habe mal irgendwann gefragt, wisst ihr denn, was ihr da hört? Weil die mögen den Beat. Und nee, wissen wir nicht, aber googeln wir mal. Und dann haben die sich hingesetzt und haben gegoogelt oder versucht zu übersetzen, was ich da singe. Und dann meinte, ja, ist voll cool. Und ich, wenn die nur 10 Minuten da sitzen und sagen, ach, guck mal, das sagt die, ach krass, ach stimmt, dann freue ich mich schon, dass da irgendwie ein Austausch stattfindet. So, weißt du, das ist halt cool.
Auf jeden Fall. Today I Choose Violence entstand jedenfalls also schon mal aus einem Moment heraus, in dem ja Christine die Hutschnur geplatzt war, nach einem langen Kneipengespräch mit einem Bekannten ihres Freundeskreises. Was ist denn aber sonst so grundsätzlich für Sie die beste Zeit für Songwriting? Gibt's die?
Wenn mir irgendwas, wenn ich was sehe oder mir was einfällt oder so, das kann ja immer sein, dass ich denke, boah, krass, irgendwie das klingt ja wahnsinnig gut oder das ist mir gerade aufgefallen, aber grundsätzlich morgens, immer ganz früh, bevor alle anderen im Haus, in der Wohnung wach sind, weil da ist irgendwie das frisch. Und manchmal, wenn ich merke, ich komme nicht weiter oder ich habe keine Ideen oder ich habe schon wieder 8000 E-Mails und Zeug und To-Dos und weiß ich nicht, dann dusche ich nochmal und vielleicht noch ein drittes Mal und dann bin ich wieder frisch. Das ist ganz komisch. Bescheuert, ne? Aber ich muss mich dann immer resetten irgendwie. Aber ja, gleich morgens aufgestanden, geduscht, ab hingesetzt und dann irgendwie kennt mein Körper das schon. Und dann schreibe ich meistens. Oder nehme mir die Gitarre oder einen Bass oder genau.
Ja, und immer mit dabei zu Hause, Maskottchen Superman Alf im Hängeregal, ist wirklich wahr. Und natürlich auch der Geist einiger anderer großer Persönlichkeiten, die sie seit jeher inspirieren. Zum Beispiel?
Och, ehrlich gesagt, also musikalisch kann das immer wieder alles sein, so Inhaltlich bin ich natürlich großer L7-Fan. Da vorne irgendwie bei mir ist ein Bild von Karen O, von Kathleen Hanna und von Patti Smith. Das sind natürlich irgendwie Ikonen, Ikoninnen, die ich total abfeier. Also klar, Peaches, you name it, ne? X-Ray Specs, klar, so coole Frauen, ne? Andererseits, ich finde auch Nico zum Beispiel toll von The Velvet Underground. Das ist eine super spannende Person. So, da habe ich auch mich wochenlang auf den Arsch gesetzt und habe mir da Material zusammengesucht, weil die auch extrem vielschichtiger ist, als man von der denkt. Ja. Auch sehr unterschätzt, wie ich finde.
Total. Hatte es auch nicht leicht, sich als selbstbestimmte, ernstzunehmende Künstlerin zu behaupten. Gibt auch eine ziemlich gute Doku übrigens dazu, by the way, von Susanne Ofteringer, glaube ich. Nico Eigen heißt die. So. Während Nico ihrerseits jedenfalls mit ihren Dämonen kämpfte, tut das auch Christine Nickels gewissermaßen. Vor allem, wenn man sich das Musikvideo zu I'm Fine anschaut. Da läuft sie in ein weißes Kleid gehüllt durch eine wirklich rabenschwarze oder besser zappendustere Nacht und wird von schönen, aber nicht ganz ungruseligen Figuren und Personen begleitet. Eine davon unmissverständlich mit Sense und Kapuze, gefadert tot. Wo haben Sie das denn bitte aufgenommen, habe ich mich gefragt. Das muss bei der krassen Dunkelheit dann doch irgendwo JWD in der brandenburgischen Walachei sein, oder? Also schon allein, dass man da nicht ständig Leute mit aufs Trapez ruft, die sich über den Aufzug die Haare vom Körper wegruseln, muss doch eine Herausforderung gewesen sein.
Das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Also es hat ja wieder Martin Waldmann gedreht, der bisher alle meine Videos gemacht hat. Und wir sind rumgefahren irgendwie Woche vorher, man so, ey, wir müssen irgendwie gucken, dass wir eine Straße finden, weil wir wussten, wir machen halt, wir drehen es in doppelter Geschwindigkeit und lassen es dann langsamer laufen. So. Und wir müssen das auch mit kleinem Besteck machen, weil irgendwie ist, man hat halt immer nie Geld für ein Video und so, ist ja klar. Und dann sind wir rumgefahren und das ist, ich glaube, Schönerlinde heißt das oder so. Es ist Brandenburg, ist aber nicht so weit von Berlin, ist nördlich. Und so haben wir halt diesen Waldweg gefunden. Und wir hatten, mein Freund Wilson war dabei, der den Tod gespielt hat. Und wir waren halt auch mit kleinem Team nur da. Und wir sind halt so durch ein Wohngebiet in den Wald. Und wir dachten, wenn der jetzt da ist, ne, und als Tod da rumläuft und da kommt jemand mit dem Hund, der stirbt doch vor Schock. So wie schrecklich. Und ja, ich glaube, ein paar Leute haben sich schon gefragt, was wir da machen. Das, also stell dir das mal vor, du gehst mit dem Hund und dann kommt plötzlich der Tod aus dem Wald. Also das wirst du dein Lebtag nicht mehr froh. Aber ja, das war Schönerlinde und es war so kalt, wirklich. Es war richtig schweinekalt. Wir waren danach alle krank, aber danke an meine lieben Freunde, dass ihr das alle für mich mal wieder in einem großen Gefallen getan habt.
That's what friends are for. Nicht wahr? Man merkt auf jeden Fall, dass Christine in dem, was sie tut, ziemlich aufgeht. Und ich weiß nicht, ob ihr den Begriff schon mal gehört habt, aber ich habe vor kurzem vor dem Gespräch mit ihr zum ersten Mal das Wort oder die Begrifflichkeit vielmehr Sweet Spot aufgegabelt. Und ehe ich jetzt da unmissverständlich irgendwelchen Quatsch erzähle, lasse ich das mal eben Christine tun. Was ist denn ein Sweet Spot?
Ja, wo man, also beim Spielen im Theater oder im Film, wenn man die Aufgabe respektive den Text da hat, die Figur hat, also die ganze Rahmenhandlung drauf hat, aber gleichzeitig sich selber so einbringen kann, dass man kurz vergisst, dass man gerade arbeitet und dass da rechts und links eine Kamera ist und unten noch eine Marke und links noch irgendwie die Maskenbildnerin an deinen Haaren gerade noch irgendwas zaubern will, dass du einfach mit dem Moment so eins bist, glaube ich. So, das wäre der Sweet Spot, wo man mal kurz vergisst, dass man sterblich ist. Und das ist irgendwie, entlohnt eine ganze Menge, wenn man sonst jemand ist, der eher dazu tendiert, sich reichlich Gedanken zu machen über alles.
Glaube ich gern. Und wo bzw. wann erreicht sie diesen Sweet Spot in der Musik? Eher im Studio oder vielleicht auf der Bühne? Allein oder mit den MitmusikerInnen, die in diesem Fall übrigens unter anderem aus Simeon Köster von Isolation Berlin, Martin Stehr von Frittenbude oder Megan Wright der Scheibitz bestehen?
Beides. Es gibt Momente, wo ich irgendwie an meinem Arbeitstisch mich total freue, wenn ich irgendwie ein Beat zusammen mit einem Text bringe und ich merke, das stimmt, so, die gehen zusammen, das ist toll. Und wenn es nur ich erstmal mag und sonst keiner, aber das ist wunderschön, dann gibt es das natürlich auch, wenn ich einen Song fertig habe oder fertig gemischt habe und dann denke, oh mein Gott, oh, oh, wie schön, wie schön, wie schön. Und dann kurz irgendwie vergesse, dass ich noch 1000 Sachen zu tun habe an dem Tag und keine Ahnung. Und natürlich gibt es das auch live. Oder wenn ich probe mit meiner Band, die ich ja über alles liebe. Klar, das gibt's immer wieder. Das ist ja die große Belohnung, ne? Für jeden Künstler, jede Künstlerin, glaube ich. Oder jeder Mensch, für jeden Mensch, der kreativ arbeitet, auf jeden Fall, dass man sich mal kurz verlieren kann. Das ist schon ein großes Geschenk und da weiß ich, dass ich da sehr privilegiert bin.
Ist immer gut, sich dessen bewusst zu sein, aber um das zu erreichen, muss man ja auch erstmal einiges getan und in Kauf genommen haben. Insofern verdient und es bleibt zu hoffen, dass sie dergestalt Momente auch in diesem Jahr öfter erleben wird. Und da sind wir auch schon beim Ausblick. Was steht denn jetzt so als nächstes an? Was sind die Pläne? Auf jeden Fall habe ich schon mal mitbekommen, dass sie tatsächlich Support Act für die Pixies in Freiburg sein wird. Und sonst so?
Erstmal weiter Songs machen. Wir haben jetzt einen neuen Song fertig, in den ich ganz verliebt bin. Und Stefan und ich schreiben weiter. Ich schreibe jeden Tag weiter oder immer, wenn ich Energie und Kreativität zur Verfügung habe. Und das habe ich irgendwie im Moment und deswegen nutze ich das auch. Also Output ist absurderweise viel da, aber vielleicht, weil ich auch viel erlebe gerade. Und dann geht's weiter mit Dreharbeiten für die zweite Staffel von MAPA. Da freue ich mich auch voll drauf. Dann geht es weiter mit All You Need. Da kommt am 22.04. Die zweite Staffel raus. Und dann gibt's halt Konzerte. Wir sind überall in Deutschland unterwegs. Bubak ist ein knaller Booking, Vanessa ist die Beste und dann kommen die Pixies und dann kommt noch viel mehr, was ich noch gar nicht sagen darf jetzt. Also ich habe zu tun, wenn du so fragst.
Ja, das klingt so. Nächste Woche ist Christine Nichols übrigens im Monarch zu sehen, am Montag. Für weitere Infos klickt ihr euch am besten unten in der Beschreibung mal in ihr Insta-Profil. Und damit, ihr Guten, sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe hier angekommen. Herzlichen Dank für eure geschätzte Aufmerksamkeit und wie gesagt, jedes Abo oder Emoji eurer Wahl, das ihr da lasst. Und ansonsten natürlich auch nochmal Dank, Christine. War sehr schön gewesen. Wir hören uns, so ihr denn mögt, dann nächste Woche mit einem nächsten guten Künstler wieder. Bis dahin, macht's hübsch und à tout à l'heure. Tschüss.